Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Es ist schön, dass Sie wieder mit dabei sind heute Abend bei unserer Credo-Sendung. Mein Name ist Peter Sonneborn. Bei uns geht es heute Abend wieder einmal um die Philosophie. Und zwar sind wir heute bei der 16. Folge unseres Grundkurses Philosophie angelangt. Sollten Sie die anderen Folgen nicht gehört haben, keine Sorge, Sie können heute Abend in eine für sich wunderbar interessante Sendung einsteigen. Wir sprechen nämlich gerade über die Ethik, jenen Teil der Philosophie, der das menschliche Handeln umfasst, in seiner Güte, in seinem Schlechtsein, die entsprechenden Regeln und Normen aufstellt. Und wir befassen uns natürlich, es handelt sich um einen Grundkurs in Philosophie, auch mit all den Fragen, die rund um diesen Themenkomplex herum sich stellen. Unser Referent ist Herr Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Er ist Doktor für Philosophie, Theologie und Geschichte, ausgewiesener Fachmann, also für unser heutiges Thema und für diesen ganzen Grundkurs in Philosophie. Ich freue mich, dass er auch heute Abend wieder für uns Zeit hat. Guten Abend, Herr Dr. Egger.
Guten Abend, Herr Sonneborn.
Herr Dr. Egger, in der vergangenen Sendung, da ging es bereits um die Ethik. Wir haben große Begriffe gehört, die Freiheit des Menschen, die Natur des Menschen, kommt etwa die Ethik, unser Handeln aus der Natur des Menschen. Wir werden gleich mehr davon hören. Ich darf Sie dann bitten, nach einem einleitenden Gebet zu dieser Sendung noch einen Rückblick auf die vergangene Sendung zu halten, damit wir also mit frischen Kräften und alles wieder parat habend in die heutige Sendung einsteigen. Aber jetzt darf ich Sie zunächst um das geistliche Wort bitten.
Liebe Hörerinnen und Hörer im gesamten deutschen Sprachraum. Ich begrüße Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich und bedanke mich für die freundliche Einführung. Ich darf Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir auch ein Gegrüßtheit zu Maria sprechen und die Mutter Gottes um ihre Fürbitte ersuchen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bereits in den vergangenen 2-3 Sendungen über die Ethik gesprochen. Bei der Ethik geht es um das richtige Verhalten des Menschen im Hinblick auf die Moral. Und da haben wir zunächst einmal darauf hingewiesen, dass da zwei Dinge besprochen werden müssen. Einmal das Problem der Freiheit und zweitens der Maßstab für das richtige Verhalten. Das sind die großen Fragen, die sich mit der Ethik ergeben. Und da haben wir versucht zu zeigen, dass es tatsächlich eine Freiheit gibt. Es gibt zwar verschiedene Weltanschauungen, die immer wieder versuchen, die Freiheit in Frage zu stellen und die den Menschen nur hinstellen als ein Wesen, das von verschiedenen Kräften gesteuert wird. Entweder von der eigenen Genetik oder von der Umwelt oder von der öffentlichen Meinung oder von der Erziehung oder von der Geschichte und so weiter, sodass man den Eindruck gewinnen könnte, dass der Mensch gar keine wirkliche Freiheit hat. Aber wir haben versucht, diese verschiedenen Positionen zu widerlegen und dabei sollte uns klar geworden sein, dass der Mensch tatsächlich über Freiheit verfügt, wenn auch nicht in einem absoluten Sinn. Das zweite ist nun die Frage, wie soll denn sich der Mensch mit seiner Freiheit entscheiden? Er muss immer wieder Entscheidungen treffen. Und da hat er oft das Problem, dass er nicht weiß, wie. Und da geht es nun darum, dass die Moralphilosophie versuchen muss, Maßstäbe zu finden und zu entdecken, die es ermöglichen, die Freiheit in einer moralischen und verantwortlichen Weise einzusetzen. Und da haben wir nun das letzte Mal einen Maßstab kennengelernt, der heute wieder mehr in das Bewusstsein rückt, nämlich die Natur des Menschen. Da haben wir gehört, dass man zunächst ein bisschen die Nase rümpft in der heutigen Zeit, wenn jemand sagt, die Natur wäre der Maßstab für das Verhalten des Menschen. Man hat ja in den vergangenen Jahrzehnten, ja Jahrhunderten immer wieder versucht, die Natur des Menschen beiseite zu schieben und sozusagen den Menschen nach dem Willen des Menschen zu entwerfen. Aber wir mussten in den letzten Jahrzehnten schmerzhaft erfahren, dass die Natur zurückschlägt und dass der Mensch nicht einfach den Menschen willkürlich entwerfen kann und dass auch sein Verhalten nicht ein willkürliches sein kann. Es gibt so etwas wie ein menschliches Wesen, es gibt so etwas wie eine menschliche Natur. Das gilt für den Einzelnen, aber auch für die Gemeinschaft. Da gibt es offensichtlich vorgegebene Prinzipien, nach denen sich der Mensch richten muss. Und das wird uns heute wieder neu bewusst. Wir können also zusammenfassend sagen, dass ein erster Maßstab für die richtige Verwendung der Freiheit in den Gesetzen der menschlichen Natur und der Umwelt zu finden ist. Wir haben in den letzten Jahrhunderten versucht, die Natur des Menschen in Frage zu stellen und an seine Stelle den willkürlichen Willen des Menschen zu setzen. Aber inzwischen haben wir schmerzhaft erfahren müssen, dass die Natur auf die Missachtung ihrer Gesetze ganz massiv reagiert. Die Natur hat uns in allen Bereichen sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass es sie gibt und dass ihre Gesetze zu beachten sind. Das gilt für den Bereich der Ernährung, der Kleidung, der Wohnung, der Gesundheit, der Fruchtbarkeit, der Psyche, der Gemeinschaft, der Umwelt und auch der Moral. Der Mensch kann sich nicht selbst erfinden. Er hat eine vorgegebene Natur und kann sich nur innerhalb seiner menschlichen Natur entfalten. Wer das nicht erkennen will, richtet sich selbst zugrunde. Das mal ganz kurz zu dem, was wir bisher über die Ethik gehört haben. Nun möchte ich gleich ein bisschen weiterfahren und auch noch einige andere Möglichkeiten vorstellen, andere Maßstäbe präsentieren, die im Laufe der Philosophiegeschichte entwickelt wurden. Da hat es als einen ganz berühmten Maßstab, den Maßstab der Nützlichkeit gegeben. Man bewertete nach dieser Philosophie des Utilitarismus die Richtigkeit des menschlichen Handelns nach seiner Nützlichkeit. Nun hat dieser Maßstab in vielen Bereichen seine Richtigkeit. Es ist berechtigt zu fragen, ob das eigene Handeln für das eigene Wohlergehen nützlich ist oder nicht. Vor allem im wirtschaftlichen Bereich wird sich der Mensch die Frage stellen müssen, ob ihm sein Handeln etwas bringt oder nicht. Es lässt sich aber ohne Schwierigkeiten feststellen, dass der Maßstab der Nützlichkeit sehr leicht dazu führen kann, dass die Nützlichkeit eigentlich den eigenen Vorteil meint. Dieser eigene Vorteil führt aber in den meisten Fällen zum Nachteil des anderen. Auf diese Weise kann der Maßstab der Nützlichkeit sehr leicht zur Übervorteilung oder gar zur Ausbeutung des Mitmenschen führen. Aus diesem Grund kann also der Maßstab der Nützlichkeit kaum als ein geeigneter Maßstab für das richtige moralische Handeln betrachtet werden. Wenn ein Mensch einem anderen Menschen immer wieder mit der Einstellung begegnet, was habe ich von dem für einen Nutzen, was bringt der mir für einen Vorteil, dann ist das selten eine moralische Grundeinstellung. Man hat zwar von philosophischer Seite versucht zu zeigen, dass der egoistische Eigennutz und der Vorteil des Einzelnen auch zu zum Vorteil der anderen und der ganzen Gesellschaft führt. Wenn zum Beispiel ein Kaufmann in egoistischer Weise gute Geschäfte machen will, dann muss er den Kunden gute Waren verkaufen, weil diese sonst nicht mehr zu ihm kommen, um etwas zu kaufen. Er muss also ein kundenfreundlicher Kaufmann sein, da er sonst keine Geschäfte mehr macht. Auf diese Weise zwingt also der eigene Vorteil den Kaufmann dazu, auch zum Vorteil des anderen zu handeln. Soweit diese Philosophie von Jeremy Bentham. In dieser Aussage steckt natürlich auch ein Stück Wahrheit. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass sich dieser menschenfreundliche Egoismus sehr in Grenzen hält und dass die Übervorteilung und Ausbeutung des anderen immer wieder durchbricht. Wenn es nicht entsprechende Gesetze und Kontrollen gäbe, dann würde dieses egoistische Nützlichkeitsdenken wahrscheinlich die gesamte Wirtschaft und noch viele andere Bereiche bestimmen und zum Schaden vieler, vieler Menschen führen. Zusammenfassend können wir sagen, dass der Maßstab der Nützlichkeit kaum ein geeigneter Maßstab für die Moral ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun einem weiteren moralischen Grundprinzip zuwenden, das eine große Bedeutung gehabt hat im Rahmen der Philosophiegeschichte. Und zwar wollen wir uns jetzt dem Lustprinzip zuwenden. Bereits im Altertum hat es philosophische Strömungen gegeben, die ihre Moral auf dem Prinzip des Hedonismus aufgebaut haben. Der Hedonismus vertritt den Standpunkt, dass das Handeln des Menschen von der Lust und von der Neigung bestimmt sein soll. Nun wollen wir gerne zugeben, dass die Lust im Leben des Menschen eine bestimmte positive Bedeutung hat. Wenn der Mensch zu etwas Lust hat, dann macht er viele Dinge mit mehr Freude und Schwung. Die Lust und die Neigung sind also wichtige Antriebskräfte für das menschliche Handeln. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass die Lust und die Neigung in vielen Fällen dazu führen, dass das Instinktive und Triebhafte die Überhand gewinnen. Wenn der Mensch ausschließlich der Lust folgt, dann isst und trinkt er oft zu viel, dann wird auch die Sexualität oft zu einer instinktiven und manchmal auch perversen Kraft. Dann lässt der Mensch oft seinen Aggressionen und seinen Ängsten freien Lauf. Wenn das Lust- und Neigungsprinzip zum obersten Prinzip wird, dann kommt es unweigerlich zu einem Niedergang des einzelnen Menschen und der Gesellschaft. Der Mensch schadet dann seiner eigenen Person, er schadet aber auch den anderen Menschen. Er wird selbst zu einem süchtigen Wesen und betrachtet die anderen leicht als Lustobjekt. Wenn wir in unserer Lustgesellschaft bestehen wollen, dann müssen wir dringend versuchen, unsere Moral nicht nach dem Lust- und Neigungsprinzip, sondern nach höheren Prinzipien auszurichten. Ja, wir müssen versuchen, Lust und Neigung höheren Prinzipien unterzuordnen. Welche Prinzipien sind das jetzt? Diese höheren Prinzipien sind das Sinnprinzip und das Verantwortungsprinzip. Wir müssen uns bei allen unseren Handlungen fragen, ob diese dem Sinn und dem Verantwortungsprinzip entsprechen. Das Sinnprinzip und das Verantwortungsprinzip werden uns helfen, in vielen Situationen die richtige moralische Entscheidung und das richtige moralische Verhalten zu finden. Wenn wir uns zum Beispiel beim Essen fragen, welchen Sinn das Essen hat, dann wissen wir, dass der Sinn des Essens in einer Sättigung des Menschen besteht. Wenn uns nun die Lust beim Essen über den Sinn der Ernährung hinaus treibt, dann wissen wir, dass das nicht in Ordnung sein kann. Auch das Prinzip der Verantwortung sagt uns, dass wir nicht zu viel essen dürfen, weil wir uns sonst selbst schaden. Genau das Gleiche passiert auch beim Trinken. Wenn wir uns beim Trinken fragen, welchen Sinn das Trinken hat, dann wissen wir, dass der Sinn des Trinkens in der nötigen Aufnahme von Flüssigkeit besteht. Wenn uns nun die Lust beim Trinken über den Durst hinaustreibt und uns zum reinen Saufen verführt, dann wissen wir, dass das nicht in Ordnung sein kann. Auch das Prinzip der Verantwortung sagt uns, dass wir nicht schädliche Dinge trinken dürfen. Und versuchen wir das noch bei einem dritten Beispiel ein bisschen zu erläutern. Wenn wir uns bei der Sexualität die Frage stellen, welchen Sinn die Sexualität hat, dann wissen wir, dass die Sexualität für die Hingabe an den Partner gedacht ist, für den man eine definitive Verantwortung übernommen hat und dass die Sexualität auch für die Weitergabe des Lebens gedacht ist. Wenn uns nun die Lust und die Neigung zu einer Sexualität treibt, die nicht dem Sinn der persönlich gebundenen Hingabe und nicht der Weitergabe des Lebens entspricht, dann wissen wir, dass unser Handeln moralisch nicht in Ordnung ist. Auch das Prinzip der Verantwortung sagt uns, dass jede Art von Sexualität, die sich nicht der persönlichen Hingabe und nicht der Weitergabe des Lebens verpflichtet weiß und verantwortlich ist und daher auch moralisch verwerflich ist. Diese Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. In allen Fällen, in denen Lust und Neigung ins Spiel kommen, braucht es das Sinn- und Verantwortungsprinzip, um feststellen zu können, ob es sich dabei um eine Handlung handelt, die moralisch in Ordnung ist oder nicht. Wir müssen also dieser Moral des Hedonismus, die auf dem Lust- und Neigungsprinzip aufbaut, die Prinzipien des Sinns und der Verantwortung entgegenstellen. Und wenn uns, liebe Hörerinnen und Hörer, bewusst ist, was der Sinn des Handelns ist und ob das verantwortlich ist, ja oder nein, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wir brauchen gerade in der heutigen Zeit eine ganz klare Vorstellung vom Sinn und von der Verantwortung. Sonst werden wir nämlich von dieser Moral der Lust und der Neigung überrollt werden. Nun wollen wir uns einem weiteren Maßstab zuwenden, der auch typisch ist für die heutige Zeit. Eine solche Moral, die ich hier ansprechen möchte, baut auf der Meinung der Mehrheit auf. Dieser Maßstab geht davon aus, dass die Meinung der Mehrheit darüber bestimmen soll, was moralisch in Ordnung ist oder nicht. Es ist nun sicher richtig, dass die Meinung vieler Menschen in vielen Fällen eher das Richtige trifft als die Meinung eines Einzelnen. Aber wir können auch auf viele Fälle verweisen, in denen die Mehrheit in moralischer Hinsicht nicht recht hatte. Es gab verschiedenste Kulturen und Staaten, in denen die Mehrheit der Ansicht war, dass gewisse Verhaltensweisen moralisch in Ordnung seien. Das zeigte sich in den verschiedenen Kulturen des Altertums. Das zeigte sich aber auch im 20. Jahrhundert, in der Zeit des Faschismus, des Nationalsozialismus und des Kommunismus, in denen die Mehrheit oft moralische Standpunkte vertrat, die in Wirklichkeit höchst unmoralisch waren. Wir erleben auch heute eine Zeit, in der die Mehrheit moralische Standpunkte vertritt, die nicht der wahren Moral entsprechen. Wenn heute die Mehrheit der Menschen für die Abtreibung, für die Scheidung, für die Euthanasie und für alle Varianten und Spielarten der Sexualität eintritt, dann kann man nur sagen, dass diese Praktiken gegen moralische Grundwerte wie das Leben, die Ehe, die Familie, die Sexualität als Quelle des Lebens verstoßen. Die Mehrheit kann also nie ein letzter Maßstab für die Moral sein. Der Maßstab für die Moral sind in diesem Fall vielmehr Grundwerte, die für die Entfaltung des Einzelnen und der Gesellschaft unverzichtbar sind. Es ist daher nicht möglich, dass die Moral durch Mehrheitsbeschlüsse festgelegt wird. Vielmehr muss sich die Moral an den Grundwerten orientieren, die sich aus der unveränderlichen Natur des Menschen ableiten lassen. Zu dieser Moral der Mehrheit ist weiter zu sagen, dass sie inzwischen allen Bürgern aufgezwungen wird. Das, was die Mehrheit beschlossen hat, wird zum allgemeinen Willen des Volkes oder zum allgemeinen Willen der EU erklärt, dem sich jeder zu unterwerfen hat. Hier kommt es zu einer Entwicklung, wie wir sie bereits bei dem französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau kennengelernt haben, bei dem sich auch die Meinung der Mehrheit zum allgemeinen Willen des Volkes entwickelt, dem sich jeder zu unterwerfen hat. Dieser Wille der Mehrheit ist dann nach heutigem Sprachgebrauch politically correct. Entspricht also der politischen Korrektheit, wie sie von der Mehrheit verstanden und den anderen aufgezwungen wird. Jeder, der sich nicht diesem Diktat des allgemeinen Willens unterwirft, wird der Diskriminierung angeklagt. Wenn also jemand die unmoralischen Praktiken der heutigen Gesellschaft aufzeigt, dann macht er sich der Diskriminierung schuldig an jenen Menschen, die diese Praktiken vollziehen. In einer solchen Gesellschaft gibt es also nicht nur eine Moral der Mehrheit, sondern einen moralischen Zwang der Mehrheit und damit eine moralische Diktatur. Eine solche Vorstellung von Moral stellt aber sowohl die Freiheit des Menschen als auch das Gewissen, als auch die Demokratie und schließlich auch die Moral selbst in Frage. Zusammenfassend können wir sagen, dass auch die Moral der Mehrheit eine sehr fragwürdige Moral ist, die schon mehrmals in der Geschichte zum Untergang von großen Kulturen und Völkern geführt hat. Wenn wir in unserer Zeit nicht ebenso Gefahr laufen wollten, wie viele andere Kulturen und Völker unterzugehen, dann müssen wir uns nach den unveränderlichen Grundwerten der Moral richten. Zu diesen unveränderlichen Grundwerten der Moral gehören das Leben, die Liebe, die Ehe, die Familie, die Wahrheit, die Treue, die Gerechtigkeit. Nur wenn wir diese Grundwerte auch gegen die Mehrheit der Menschen verteidigen, haben wir eine Chance, dass es noch eine Moral gibt, die lebensfähig ist. Wenn uns das nicht gelingt, dann droht uns ein Niedergang, der bis zu einer Katastrophe führen kann.
Musik.
Wir sind Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit der Sendereihe Credo, genauer mit dem 16. Teil unseres Grundkurs Philosophie. Unser Referent ist Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. In der heutigen Sendung hat uns unser Referent bereits im großen Thema der Ethik, das wir jetzt seit einigen Folgen dieses Grundkurses behandeln, einige Maßstäbe für das gute Handeln des Menschen vorgestellt, so wie sie in der Geschichte immer wieder von Philosophen befürwortet wurden. Einer dieser Maßstäbe war der der Nützlichkeit, bekannt auch unter dem Namen des Utilitarismus. Ein weiterer war das Lustprinzip, bekannt auch als Hedonismus. Die Meinung der Mehrheit, sozusagen der gesellschaftliche Konsens, der allerdings auch immer wieder aufgezwängt wird, als letztlich die Meinung des Volkes, der gesamte Wille des Volkes. Und wir haben gesehen, dass bisher keines dieser Prinzipien sich so richtig qualifizieren konnte als das, was wir einen haltbaren und guten und sicheren Maßstab nennen würden. Wir haben allerdings auch höhere Prinzipien dieses Ausgerichtetseins auf das gute Handeln kennengelernt, nämlich das Sinn- und Verantwortungsprinzip. Die Frage nach dem also, was steckt hinter meinem Tun, hinter meinem Wollen und Wünschen? Und diese Frage führt schon wesentlich eher zum Ziel. Sie ist, wenn sie richtig gehandhabt wird, ein sicherer Leitfaden. Nun, wir sind gespannt, Herr Dr. Egger, über Ihre weiteren Ausführungen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gerade in dieser prägnanten Zusammenfassung gehört, was wir vorhin ein bisschen versucht haben zu erläutern, und ich bedanke mich sehr herzlich dafür. Wir wollen jetzt noch ein bisschen weitergehen und uns nach weiteren Maßstäben umschauen. Und da möchten wir nun auch einmal die religiösen Maßstäbe ins Spiel bringen. Und da können wir zunächst einmal sagen, dass das Fundament der abendländischen Ethik auch auf der jüdischen Ethik der 10 Gebote und auf der christlichen Ethik der Bergpredigt beruhen. Wenn wir uns zunächst einmal ein bisschen mit der jüdischen Ethik der 10 Gebote, die ja dann auch zur Grundlage der christlichen Ethik geworden sind, beschäftigen, so können wir zunächst einmal darauf hinweisen, dass diese 10 Gebote, diese Grundwerte der jüdischen Ethik, nicht nur mit Hilfe der Offenbarung zugänglich sind, die ja dann wiederum einen religiösen Glauben voraussetzt, sondern dass diese Grundwerte auch mit Hilfe der Vernunft und auch mit Hilfe des Herzens erfasst werden können. Dadurch, dass nach christlichem Verständnis die Natur ein Spiegelbild des Schöpfers ist, lässt sich auch in der Natur der Umwelt und auch in der Natur des Menschen einiges erkennen, was der Schöpfer in diese Natur hineingelegt hat. Wir können in der Natur erkennen, wie wir mit der Natur umgehen sollen. Und wir können bei der Betrachtung des Menschen als Einzelwesen und auch als soziales Wesen sehr wohl erkennen, welche Gesetzmäßigkeiten diesem menschlichen Wesen und der menschlichen Gemeinschaft zugrunde liegen. Es wird hier also ganz deutlich gemacht, dass mit Hilfe der Vernunft, aber auch mit Hilfe des Herzens und des Gewissens es möglich ist, gewisse Dinge zu erkennen, die in der Welt und im Menschen im tieferen Bereich zu suchen sind. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass wir jetzt diese 10 Gebote mit Hilfe der Vernunft und mit Hilfe des Herzens ein bisschen durchdringen, dann können wir bei den 10 Geboten 2 Schwerpunkte feststellen. Da gibt es einmal die ersten 3 Gebote, in denen es um Gott geht. Und dann gibt es die Gebote vom 4. bis zum 10. Gebot, wo es um den Menschen geht. Beide Teile spielen zum richtigen Verständnis der 10 Gebote eine ganz große Rolle. Die ersten 3 Gebote, wo es um Gott geht, sind gewissermaßen die metaphysische Grundlage für die 10 Gebote. Die 10 Gebote hängen nicht in der Luft, sondern sie sind in Gott, im Schöpfer verankert. Und deswegen sagt die christliche Moral, dass man die 10 Gebote eigentlich nur dann wirklich befolgen kann, wenn man auch die metaphysische Grundlage, nämlich Gott, in seiner ganzen Größe und Weisheit anerkennt. Im ersten Gebot heißt es, du sollst an einen Gott glauben. Der tiefere Sinn ist der, dass man nicht nur an die Existenz Gottes glaubt, sondern dass man auch das annimmt, was Gott in seiner Weisheit und in seiner Güte und in seiner Liebe an Gesetzen festgelegt hat. Weil nämlich der Mensch begreift, dass ein weiser und gütiger Gott nur das Beste des Menschen will und dass er von daher ihm nur solche Gebote gibt, die seiner Entfaltung dienen. Gott ist nicht ein Gott, der Gesetze gibt, um den Menschen einzuengen, sondern der ihm eine Anleitung gibt zu einem erfüllten Leben. Und deswegen heißt das erste Gebot, wenn wir das einmal aus ethischer Sicht betrachten, du sollst dich für Gott entscheiden und die Gesetze annehmen, die für dein Leben entscheidend sind, die es dir ermöglichen, dein Leben zu entfalten. Beim zweiten Gebot heißt es, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Die Bedeutung von diesem Gebot ist die Ehrfurcht vor Gott. Man kann nicht an Gott glauben, wenn man nicht Gott respektiert und wenn man nicht sich an seinen Willen hält. Also hier wird etwas Grundlegendes gesagt. Gott wird anerkannt als einer, der uns Gesetze gibt, die uns helfen, dass sich unser Leben entfaltet, dass wir glücklich werden. Aber diese Beziehung zu Gott muss geprägt sein von der Ehrfurcht, weil sonst bin ich ja nicht bereit, das anzunehmen, was er mir sagt. Das dritte Gebot lautet, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Die Bedeutung von diesem Gebot ist die Verehrung Gottes. Nur wenn ich in einem persönlichen Bezug zu Gott stehe, der in der Verehrung zum Ausdruck kommt, dann werde ich die Beziehung und die Bindung zu Gott haben, dass ich mich wirklich auch an die Gebote gebunden fühle, die er mir gibt. Also die ersten 3 Gebote sind zunächst einmal das metaphysische Fundament der 10 Gebote, das Bewusstsein, dass sie von Gott kommen, dass Gott mir in seiner Liebe Gebote gibt, die mir helfen, mein Leben richtig zu entfalten, dass aber das nur möglich ist, wenn ich Gott ehre und wenn ich ihn verehre, um damit eine lebendige Beziehung zu ihm zu haben und mich auch in meinem moralischen Verhalten immer wieder auf ihn auszurichten. Wenn ich eine Beziehung zu Gott habe, werde ich ihn auch fragen, ob das, was ich jetzt in moralischer Hinsicht tue, richtig ist oder nicht. Es braucht also auch diese lebendige Beziehung zu Gott, damit ich hier wirklich einen Bezug habe zu Gott als dem Maßstab meiner moralischen Handlungen. Nun kommen wir zu den 7 Geboten, die sich auf den Mitmenschen beziehen. Und da steigen wir gleich mal ein. Das 4. Gebot lautet, du sollst Vater und Mutter ehren. Die Bedeutung von diesem Gebot ist in einem erweiterten Sinn die Familie. Und jedes dieser Gebote, das wollen wir gleich mal vorausschicken, hat die Funktion, dass sie Grundwerte zum Ausdruck bringt und Grundwerte schützt. Beim vierten Gebot geht es also um den Grundwert der Familie und dieser Grundwert soll geschützt werden. Das Gebot hat immer eine Schutzfunktion. Und bei der Familie können wir sagen, das ist die Urzelle der Menschen. Dort werden neue Menschen geboren. Dort wachsen neue Menschen heran. Dort werden Menschen erzogen. In menschlicher Hinsicht, in kultureller Hinsicht, in religiöser Hinsicht. Und ohne Familie kann eine Gesellschaft nicht gedeihen. Die Familie ist die Zelle des gesellschaftlichen Organismus. Und wenn die Zelle krank wird, dann ist auch der Organismus sehr bald einmal krank. Fünftes Gebot. Da heißt es, du sollst nicht töten. Hier geht es um den Grundwert des Lebens. Die Bedeutung des fünften Gebotes besteht im Schutz des Lebens. Da geht es also ganz klarerweise um das Verbot des Mordes, des Selbstmordes, der Abtreibung, der Euthanasie. Aber auch die ganze Kriegsproblematik gehört hier hinein. Aber auch die Gesundheit spielt eine Rolle. Wenn jemand zu viel raucht, dann gefährdet er auch sein Leben. Wenn jemand zu viel trinkt, dann ist das auch gegen das fünfte Gebot. Alles das, was den Grundwert des Lebens in Frage stellt, steht unter dem fünften Gebot. Das fünfte Gebot sagt, schütz das Leben. Schauen wir uns das sechste Gebot an. Da heißt es, du sollst nicht die Ehe brechen. Die Bedeutung ist hier der Grundwert der Liebe und der Ehe. Und diese Liebe und diese Ehe soll durch dieses Gebot geschützt werden. Und deswegen wendet sich das sechste Gebot gegen alle Praktiken, die die Liebe und die Ehe in Frage stellen. Und deswegen können wir sagen, das sechste Gebot hat eine wichtige Bedeutung, weil es einfach möchte, dass die Liebe gesichert ist, dass die Ehe geschützt ist und alles das, was die Liebe und die Ehe in Frage stellt, das sollte man weglassen. Das beginnt in den Gedanken, das beginnt in den Worten, das beginnt im Verhalten, das betrifft die Kleidung und. Alle diese Dinge, die die Liebe und die Ehe in Frage stellen, wenden sich gegen das sechste Gebot. Schauen wir uns das siebte Gebot an. Da heißt es, du sollst nicht stehlen. Da geht es wieder um den Schutz von einem Grundwert, nämlich um den Grundwert des Eigentums. Wir brauchen zu unserer menschlichen Entfaltung Eigentum. Wir können ohne Eigentum kein menschenwürdiges Leben führen. Es fehlt uns an die Sicherheit. Aber umgekehrt ist der Besitz nicht nur dazu da, dass wir ihn genießen, sondern er enthält auch eine Verpflichtung. Wir sind auch verpflichtet, mit unserem Eigentum Gutes zu tun, anderen Menschen zu helfen, zu teilen, bedürftige Menschen zu unterstützen. Auch hier geht es wieder um einen Grundwert und um den Schutz, aber auch um die soziale Verpflichtung des Eigentums. Achtes Gebot. Da heißt es, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Also sagen wir es mal einfach, du sollst nicht lügen. Die Bedeutung ist wiederum eine positive. Es geht um den Schutz der Wahrheit. Und der Schutz der Wahrheit ist die grundlegende Voraussetzung für das zwischenmenschliche Vertrauen. Wenn die Wahrheit nicht mehr sicher ist, dann kann man dem anderen nicht mehr vertrauen. Und wo man sich nicht vertraut, da gibt es keine wirkliche Gemeinschaft. Und deswegen wehrt sich das achte Gebot gegen jede Art von Unwahrheit. Das geht von der Lüge, das geht zur Notlüge, das kann die Heuchelei sein, das kann die Schmeichelei sein, das kann auch die falsche Darstellung in den Medien sein. Also Der Bereich ist sehr weit gesteckt, aber es geht hier um ein Prinzip der Moral, um die Wahrheit. Und das achte Gebot sagt, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Du sollst nicht lügen, weil auf diese Art und Weise die zwischenmenschlichen Beziehungen empfindlich gestört werden. Neuntes Gebot. Da heißt es, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. In einer emanzipierten Zeit wollen wir auch mal ganz deutlich sagen, du sollst nicht begehren deines nächsten Mann, nicht? Jetzt sind zwar immer wir Männer meistens da in der Hinsicht die Verführbareren, aber es gibt ja schon auch Frauen, die mal vielleicht die falschen oder nicht die eigenen Männer zu intensiv angucken. Und da sagt jetzt das neunte Gebot, wir wollen die Treue schützen. Da geht es um die Treue, um den Schutz der Treue. Wir alle wissen, dass dort, wo die Treue gewährleistet ist, da ist eine Liebe auf einem sicheren Fundament. Und dort, wo die Treue in Frage gestellt wird, da gibt es unendlich viel Leid. Zehntes Gebot. Da heißt es, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Hier geht es wiederum einen wichtigen Wert, nämlich um den Schutz des sozialen Friedens. Die Eifersucht, der Neid, wenn der andere ein bisschen mehr hat als ich, da kommen sofort Spannungen hinein. Da werden die zwischenmenschlichen Beziehungen bald einmal zerrüttet. Und da sagt jetzt das zehnte Gebot, du sollst nicht neidig sein. Gönn dem anderen, was er hat. Und auf diese Art und Weise bleibt auch der Frieden erhalten. Wir sehen also ganz konkret, wie hier in den 10 Geboten 10 Grundwerte verteidigt werden, auf die keine Gesellschaft verzichten kann. Auch unsere moderne Gesellschaft ist ohne diese Grundwerte nicht lebensfähig. Fassen wir es nochmal zusammen. Wir haben also gehört, dass die Ethik der 10 Gebote 2 Teile aufweist. Zunächst einmal die ersten 3 Gebote, die sich auf Gott beziehen. Das ist gewissermaßen das metaphysische Fundament der Ethik, die Verankerung in Gott, zu dem man aber auch eine positive Beziehung entwickeln muss, durch die Ehrfurcht und durch die Verehrung, damit er wirklich zum Maßstab für mein moralisches Handeln wird. Und dann haben wir 7 verschiedene Grundwerte. Die Familie, 4. Gebot, 5. Gebot das Leben, 6. Gebot die Liebe und Ehe, 7. Gebot das Eigentum, 8. Gebot die Wahrheit, 9. Gebot die Treue, 10. Gebot der Frieden. Das sind die Grundwerte in den 10 Geboten drinnen. Und die werden durch die Gebote geschützt. Es geht also hier nicht darum, dass man jemandem was verbietet, sondern dass man etwas schützt. Und das wird uns so viel zu wenig klar und deutlich gesagt. Die 10 Gebote haben eine Schutzfunktion. Sie schützen Grundwerte, auf die wir nicht verzichten können.
Grundkurs Philosophie ist das Thema der heutigen Sendung. Wir sind bereits in der 16. Folge dieses genannten Grundkurses hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute besprechen wir bereits zum wiederholten Male das Thema der Ethik, des guten Handelns des Menschen und werden im ersten Teil des Vortrags unseres Referenten, Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, über mögliche Maßstäbe gehört, die uns zum Guten anleiten können, die uns ein Weg zum Guten sein können, beziehungsweise in der Meinung mancher Philosophen sein sollten. Wir haben die Nicht-Tauglichen von dem einzig Tauglichen getrennt. Wir haben gehört, dass nur das Sinn- und Verantwortungsprinzip uns letztlich zum Ziel führen kann. Im zweiten Teil seines Vortrags haben wir gehört, dass ein Blick in die Bibel auch dem Philosophen nicht schlecht tut. Die Bergpredigt und die 10 Gebote bieten uns Anhaltspunkte und sie sind nicht nur vom Glauben her zu verstehen, sondern durchaus mit Herz und Verstand auf natürlicher Ebene, der Ebene des Philosophen, zu erfassen. Die 10 Gebote hat Herr Dr. Egger genauer beleuchtet. Wir haben gesehen, dass die ersten 3, die Gott betreffen, geradezu die Grundlage sind, dass der Mensch wirklich nur dann gut handeln wird, wenn er über das Natürliche hinaus auf eine letzte Ursache, auf Gott zu schauen, bereit und fähig ist. Und die weiteren 7 Gebote, die stellen sozusagen 7 Grundwerte dar, die es zu schützen gilt und zu deren Schutz eben gerade diese Gebote da sind, um dem Menschen einen Leitfaden zu einem guten Leben zu geben. Nun erwarten wir mit Spannung noch einen 3. Teil Ihres Vortrags, Herr Dr. Egger.
Ja, ich bedanke mich recht herzlich für diese Zusammenfassung. Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es also neben den Maßstäben, die wir jetzt mal versucht haben aufzuzeigen, Natur, dann Sinn, Verantwortung, auch Grundwerte braucht, die uns helfen bei der Orientierung in unserem moralischen Verhalten. Nun haben wir noch eine weitere Möglichkeit, unsere Moral zu fundieren. Und zwar haben wir da die Bergpredigt. Die Bergpredigt stellt jetzt einen weiteren ganz entscheidenden Schritt dar in der Entwicklung der Moral. Die 10 Gebote waren und sind gewissermaßen eine Tatmoral. Da wird uns klar gesagt, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Bei der Bergpredigt kommt es nun zu einem gewaltigen Sprung. Hier geht es nicht nur um eine Tatmoral, sondern um eine Gesinnungsmoral. Jesus greift die 10 Gebote auf. Er sagt, dass er die Gebote nicht aufheben will, sondern sie erfüllen will. Und zwar mit einer neuen Gesinnung. Jesus geht also von der Tatmoral weiter zur Gesinnungsmoral und sagt, welche Einstellungen wir uns aneignen sollen, um wirklich moralisch zu handeln. Und da hat er die berühmten 8 Seligpreisungen formuliert, in denen diese Gesinnungen zum Ausdruck kommen. Wir wollen mal versuchen, diese 8 Seligpreisungen ganz knapp im Hinblick auf die Moral zu übersetzen. Da heißt es, selig, die vor Gott arm sind. Die Bedeutung von dieser Seligpreisung ist die Demut. Und zwar die Demut, die Normen Gottes anzunehmen. Selig die Demütigen, denn sie lassen sich etwas von Gott sagen. Die 2. Seligpreisung lautet, selig die Trauernden. Die Bedeutung dieser Seligpreisung ist, dass der Mensch öfters eine Krise erlebt, die aber zur Umkehr führt und auch zur Erneuerung. Wenn der Mensch oft über gewisse Zustände in seinem eigenen Leben oder auch in der Gesellschaft traurig ist, dann macht er sich auf, etwas zu ändern. Und da geschieht nun eine Bekehrung. Und aus diesem Menschen wird ein besserer Mensch. Und aus dieser Gesellschaft wird eine bessere Gesellschaft. 3. Selig die Sanftmütigen. Die Bedeutung, wir sollen gewaltlos sein. Gewaltlos in unseren Gedanken, in unserer Sprache und in unserem Handeln. Die 4. Seligpreisung lautet, selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Die Bedeutung ist, dass wir uns um eine Haltung der Gerechtigkeit bemühen sollen. Und zwar nicht, indem wir die Gerechtigkeit fordern, sondern indem wir die Gerechtigkeit üben. 5. Seligpreisung, selig die Barmherzigen. Hier müssen wir auch wieder eine neue Grundhaltung erlernen. Wir sollen barmherzig sein. Das Herz soll der Maßstab unseres Handelns werden. Ein Herz für die Mitmenschen. Und in besonderer Weise für die Leidenden. Dann 6. Seligpreisung, selig, die ein reines Herz haben. Hier sagt Jesus, dass wir die Haltung der Reinheit einnehmen sollten. Wir sollten uns um die Reinheit der Gesinnung und der Gefühle bemühen, weil wenn nämlich die Gesinnung und die Gefühle nicht rein sind, dann können wir nicht glücklich sein und dann sind wir auch für die anderen oft unausstehlich. Und dann eine siebte Seligpreisung, da heißt es, selig die Friedensstifter. Da geht es darum, dass wir eine Haltung haben, die sich für den Frieden einsetzt und die dafür sorgt, dass der Unfriede beseitigt wird und überwunden wird. Und eine achte Seligpreisung, da heißt es, selig die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen. Da geht es um die Haltung des Mutes, dass wir imstande sind, auch der Ungerechtigkeit entgegenzutreten, dass wir für die Grundwerte eintreten, dass wir Verfolgungen erleiden, wenn wir wissen, dass es um etwas Wichtiges geht. Wenn wir das zusammenfassen, können wir Folgendes sagen. Wir haben in der Seligpreisung genau die Grundwerte, die wir brauchen, um den falschen Grundhaltungen unserer Gesellschaft entgegenzutreten. In der ersten Seligpreisung heißt es Demut gegen Hochmut. In der zweiten Seligpreisung heißt es die Trauer als Umkehr gegen die Gleichgültigkeit. Die dritte Seligpreisung sagt Sanftmut gegen Gewalt. Die vierte Seligpreisung sagt Gerechtigkeit gegen Unrecht. Die fünfte Seligpreisung sagt Barmherzigkeit gegen Härte. Die sechste Seligpreisung sagt Ehrlichkeit gegen Verlogenheit. Die siebte Seligpreisung sagt Frieden gegen einen falschen Pazifismus. Und die achte Seligpreisung sagt Mut gegen einen ständigen Opportunismus. Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesen Grundhaltungen haben wir die Möglichkeit, eine Moral zu entdecken, die der heutigen Unmoral begegnen kann. Ich darf es nochmal auf den Punkt bringen. Wir haben also jetzt gehört, wie es verschiedene Maßstäbe gibt, die uns eine Anleitung sind für unser moralisches Verhalten. Und wir haben gehört, dass es da Grundwerte gibt, die in den 10 Geboten aufgelistet wurden, an die wir uns halten müssen, die wir umsetzen müssen, damit das Leben gelingt. Und Jesus führt uns dann auf den Höhepunkt der Moral hinauf. In der Bergpredigt zeigt er uns moralische Grundhaltungen, innere Gesinnungen, die uns helfen, wirklich moralische Menschen zu sein. Und damit möchte ich meine Ausführungen beschließen.
Letzten Teil des Vortrags von Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol zum Thema der Moral in unserem Grundkurs Philosophie haben wir noch eine weitere Möglichkeit gefunden, uns in unserem guten Handeln zu orientieren. Er hat uns auf die Bergpredigt hingewiesen und aus den 8 Seligpreisungen eine Grundhaltung in 8 Punkten herausgeschält, die uns hilft, all dem entgegenzustehen und all dem entgegenzutreten, was in unserer heutigen Gesellschaft moralisch schiefläuft, was uns oft auch als Strömung in unserer Gesellschaft bindet und in die Ecke zu treiben versucht. Herr Dr. Egger, herzlichen Dank für Ihren Vortrag, für diese Ausführungen rund um die Moral auf der Suche nach Maßstäben. Wir haben zu Beginn im ersten Teil Ihres Vortrags doch von Maßstäben gehört, die von Philosophen aufgestellt wurden. Wir haben über die Nützlichkeit, das Lustprinzip gehört, die Meinung der Mehrheit. gesehen, das sind keine wirklich haltbaren und zuverlässigen Begleiter auf dem Weg zum guten Handeln. Dann haben sie den Schritt gemacht zur Heiligen Schrift und haben gesagt und uns das auch einsichtig dargestellt, dass wir auch vom Glauben ein bisschen absehen können. Wir können aus dieser Heiligen Schrift das abstrahieren, was wir auf philosophischem Niveau brauchen. Dennoch steht ja in der Heiligen Schrift immer vorne dran Gott. Wir haben es bei den 10 Geboten ganz eindeutig gesehen, ohne die metaphysische Ursache, der letzte Haken, wo wir uns einhängen müssen, ist immer Gott, um es letztlich zu verstehen. Nun gibt es da eine Stelle beim heiligen Paulus, wo er schreibt, der Mensch ist eigentlich selber schuld, wenn er durch die Natur nicht zu Gott findet oder zum Guten findet. Kann der Mensch denn jetzt nun wirklich allein aus der Natur, ohne von einer Offenbarung auszugehen, auch zum Guten finden und vielleicht dadurch sein Herz für Gott öffnen?
Ja, ich würde mal Folgendes sagen, also dass der Mensch mit Hilfe seiner Vernunft aus der Natur gewisse Grundsätze herauslesen kann, das können wir schon sagen. Die Frage ist dann, wenn es um diese letzten Tugenden geht, wenn wir das mal so ausdrücken wollen, da wird es dann wohl ein bisschen eng, wenn das jetzt nur mit Hilfe der Vernunft erfolgen soll. Thomas von Aquin unterscheidet ja mal zwischen den sogenannten natürlichen Tugenden und den übernatürlichen Tugenden. Und die haben ja auch im Hinblick auf die Moral ihre Bedeutung. Er sagt, dass wir die klassischen natürlichen Tugenden, die man auch die Kardinaltugenden nennt, nämlich die Weisheit, die Gerechtigkeit, die Mäßigkeit und die Klugheit, dass man die sozusagen mit Hilfe der Vernunft erfassen kann, dass man aber für die wirklich höheren Tugenden, die dann zur Heiligkeit hinführen, wie zum Beispiel Glaube, Hoffnung und Liebe, dass man hier auf jeden Fall auch die Hilfe der Offenbarung braucht. Und dann kommt noch etwas hinzu, und das sagt uns auch Thomas von Aquin. Er sagt, dass man zur Verwirklichung dieser Tugenden und dieser Moral in einem Fall kommt man mit dem eigenen Bemühen aus, aber bei den tieferen Tugenden, die wirklich zur Heiligkeit hinführen, da braucht es dann auch die Gnade, die Kraft und die Hilfe Gottes. Ich möchte jetzt einmal vielleicht noch so auf den Punkt bringen. Es zeigt sich heute, dass dort, wo eine Moral nur auf rein menschlichen Beschlüssen aufgestellt wird, dass das nicht funktioniert. Wo sozusagen nicht der Glaube an einen Gott wirklich vorhanden ist, dort wird sich der Mensch auch nicht in der Weise um die Verwirklichung dieser Werte, Gebote bemühen. Und es hat sich schon mehrmals gezeigt, dass auch Gesellschaften, die sich atheistisch nennen, letztlich niemals imstande waren, ihre Projekte umzusetzen, weil einfach die innere Motivation und die religiöse Rückbindung gefehlt haben. Es ist ja auch bekannt, dass Gorbatschow sich mit Johannes Paul II. Einmal über diese Frage unterhalten hat und dass hier Gorbatschow klar zu verstehen gegeben hat, dass man ohne Religion letztlich den Menschen nicht zu diesen Grundwerten verpflichten kann. Es gibt nicht diese transzendente Autorität, die notwendig ist, um die Moral einzufordern, und nur auf rein freiwilliger Basis geht das einfach nicht, wenn da nicht doch ein Gott dahinter steht, der den Menschen auch in seiner Liebe zur Einhaltung dieser Moral verpflichtet.
Sie haben in einer früheren Sendung mal gesagt, Herr Dr. Egger, dass die Natur des Menschen und die Natur, die den Menschen umgibt, letztlich ja von Gott ist und dass alles, was wir da herauslesen, letztlich auch Gottes Gesetz ist. Das heißt, man müsste eigentlich sagen, wenn der Philosoph sich daran macht, mit ehrlicher Demut aus dem, was ihm gegeben ist, herauszulesen, was darinnen steht, hat er ja irgendwie schon einen religiösen Ansatz, weil er sich in Demut einem Höheren beugt.
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Es ist ein Ansatz. Es ist ein Beginn des Weges. Aber es ist so, Wenn der Mensch versucht, sozusagen diesen Berg hinaufzusteigen, dann kommt er immer bis zu einem gewissen Punkt. Und da ist es nun gut, wenn Gott ihm auch entgegenkommt. Und das geschieht ja gerade in der Gestalt Jesu. Für den Gläubigen ist es dieses großartige Portal, das sich öffnet, das sozusagen diesem Streben des Menschen Gott entgegenkommt. Und dass er ihm dann in Jesus Christus die grundlegenden Prinzipien der moralischen Gesinnung sagt und verkündet. Und das, was hier so großartig ist, dass das nicht durch eine Vision geschieht, sondern durch einen Gott, der als Mensch zu uns spricht. Die Bergpredigt haben ja Tausende von Menschen gehört. Und die muss einen ungeheuren Eindruck gemacht haben, sodass die aufgeschrieben wurde und dass sie uns vermittelt würde. Gott spricht durch Jesus Christus in Jesus Christus und dadurch kommt diese göttliche Moral aus der Höhe zu uns und wird uns von Jesus Christus vorgelebt und wird dadurch zum Maßstab für unser eigenes Verhalten.
Eigentlich eine sehr schöne Perspektive, wenn man das jetzt so sieht, wie Sie uns das dargestellt haben in Ihrem Vortrag, dass der Mensch geradezu viel zu sehr auf Gott hin geschaffen ist, wie Augustinus das ja auch sagt, als dass er darum herumkommen würde, ihn doch als letzten Einhängepunkt zu akzeptieren, nicht?
Ja, also wir können sogar Folgendes sagen, je mehr der Mensch sich mit der Natur beschäftigt und auch mit sich selbst beschäftigt, umso mehr kommt er drauf, dass seiner eigenen Natur, aber auch der Welt einfach ein tieferes Konzept zugrunde liegt und dass dieses Konzept von einer ungeheuren Weisheit ist und dass dieses Konzept ihm selbst hilft, sich zu verstehen und auch in seinem Leben eine Erfüllung zu finden, wenn er sich dran hält.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Egger. Ich darf Sie jetzt bitten zum Abschluss dieser Sendung, dass wir noch ein Gebet sprechen. Allerdings, bevor wir das tun, noch ein Hinweis für Sie, liebe Zuhörer. Am 20. Februar geht es weiter mit dem 17. Teil des Grundkurses Philosophie. Es ist wieder ein Freitagabend, 20.30 Uhr. Merken Sie sich's also vor, wenn Sie Interesse gefunden haben, ein bisschen hineingeschnuppert haben. 20. Februar, 20.30 Uhr, Grundkurs Philosophie. Und ein letztes Wort. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, in der kommenden Woche ist Gelegenheit dazu in der Nacht von Freitag auf Samstag und da ab 0.45 Uhr oder Sie bestellen sich gerne bei unserem CD-Dienst einen Mitschnitt dieser Sendung unter der deutschen Telefon- bzw. Faxnummer 0700 7525 7520. Ebenfalls auf unserer Homepage die Möglichkeit, als Podcast diese Sendung ab morgen herunterzuladen. Nur darüber, Herr Dr. Egger, darf ich Sie noch zu einem abschließenden Gebet einladen.
Ja, sehr gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, gib uns das Bewusstsein, dass alle diese Gesetze, die du in uns hineingelegt hast, und dass alle diese Gebote, die du uns verkündet hast, und dass das Evangelium, das du uns durch deinen Sohn mitgeteilt hast, dass das alles dazu dient, dass wir unser Glück finden dürfen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
Nochmals herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Ihnen alles Gute.